Aber am Ende des Tages lege ich halt Wert auf Kochen, ja. Und bei mir wird ein Geflügel an der Karkasse gebraten, bei mir wird ein Fisch in der Pfanne gebraten oder pochiert oder eben wie in dieser Butter konfiert. Aber bei uns gibt es Garmethoden, ja, von braten, backen, frittieren, kochen, dämpfen und eben nicht nur von Beutel ins Wasser und Abfahrt.
Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Wir haben heute einen der höchst dekorierten Köche Deutschlands bei uns zu Gast. Er lernte sein Handwerk bei absoluten Drei-Sterne-Größen wie Klaus Erfurth oder Sven Elverfeld. 2014 wurde er erstmals Küchenchef und zwar im Restaurant Atelier im Bayerischen Hof in München. Seither prägt er die deutsche Spitzenkulinarik wirklich entscheidend mit. Ja, mehr noch, man könnte sagen, in Sachen Filigranität, Finesse und Technik gibt er geradezu den Ton vor. Im Atelier kochte er mehrere Jahre lang dann drei Michelin-Sterne, wurde von unzähligen Medien und Rankings zum Koch des Jahres gewählt. Und dann im Sommer 2021, Breaking News, nach 7 Jahren verlässt er das Atelier, um sich seinen Traum der Selbstständigkeit zu erfüllen. Jetzt hat er also sein eigenes Restaurant, das Jan, im Münchner Museumsquartier, ganz unweit vom Königsplatz. Wir sprechen heute nicht nur über die Schnittstellen zwischen Handwerklichkeit und Technik, sondern auch darüber, was ihn am meisten geprägt hat und über Pacojet. Mehr dazu dann gleich im Gespräch. Das alles hat auch was mit der Rolling Pin Convention in Graz zu tun, die am 22. und am 23. Mai stattfinden wird. Es gibt übrigens noch Early Bird Tickets auf www.rollingpinconvention.at, also am besten gleich dort zuschlagen. So, jetzt aber, ich freue mich sehr, ihn endlich als unseren Gast hier begrüßen zu dürfen. Er sitzt in München, wie ich gerade sehe. Herzlich willkommen, Jan Hartwig.
Ganz genau. Hallo, danke schön, Lukas. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein oder beziehungsweise mit dir zu sprechen.
Ja, du, es ist, finde ich, auch ein sehr interessanter Zeitpunkt, zumindest für mich, mit dir sprechen zu können. Du hast ja vor gar nicht allzu langer Zeit dein erstes eigenes Restaurant eröffnet. Ich glaube, 25. Oktober 2022 war, glaube ich, das genaue Datum. Also sagen wir jetzt einfach Ende Oktober 2022 sind noch keine 6 Monate her. Bewegte Zeiten für die Gastronomie. Wie geht's dir? Wie geht's dir mit der Eröffnung? Wie waren die letzten Monate für dich auch persönlich? Ja.
Ja, also mir geht es sehr, sehr gut, um das vorwegzunehmen. Du hast es auch auf den Punkt gebracht. Der erste offizielle Service war am 25. Oktober. Das Restaurant ist also noch brandneu, kann man sagen. Es fühlt sich großartig an, wenngleich es natürlich eine Umstellung ist, beziehungsweise einfach mit extrem viel Arbeit verbunden ist. Also wir haben, glaube ich, in der Branche alle gemeinsam, dass wir keine Scheu vor der Arbeit haben, aber das ist natürlich so eine Eröffnung, ist nochmal ein spezielles Unterfangen und da ist natürlich viel mehr zu beachten und zu berücksichtigen als jetzt die reine Performance abends am Herd oder mittags am Herd. Wir haben ja auch das Restaurant für Lunchgäste geöffnet.
Ja.
Und insofern ist das natürlich schon ein Kraftakt gewesen, der aber zu jeder Zeit Freude bereitet hat. Spannend war, ganz anders fordernd als das, was ich bisher in meinem Leben, in meiner beruflichen Laufbahn gewohnt war. Aber wie gesagt, um es
Ja.
einfach mal zu resümieren, es ist der richtige Schritt gewesen. Ich fühle mich unglaublich wohl. Ich fühle mich
Ja.
regelrecht freigeschwommen und habe ehrlich gesagt, auch trotz dieser vielen Arbeit und dieser kurzen Nächte, die es zweifelsohne sind, einen komplett neuen Input an Kreativität, an Motivation und für mich einfach so ein frisches neues Kapitel, was mich unglaublich beflügelt zurzeit.
Ja. Du hast es jetzt schon angesprochen. Es ist mehr als jetzt nur dieser Performance-Abend. Hast du das als, ich sag mal ganz salopp, als angestellter Küchenchef unterschätzt auch diese Bandbreite an Aufgaben, die man als als Gastronom letztlich auch hat, der noch dazu den Sterneansprüchen in der Küche tagtäglich genügen muss?
Nee, unterschätzt würde ich nicht sagen, aber es ist natürlich einfach eine andere Verteilung des Rucksacks, den man auf der Schulter hat. Es ist einfach eine Erweiterung von Bereichen, die auf einen zukommen. Das war mir vorher bewusst. Letztendlich musst du das am eigenen Körper erfahren, beziehungsweise du musst das einfach miterleben, um wirklich beurteilen zu können, wie das ist. Ich wusste aber, dass ich da einfach, ich bin da nicht so blauäugig, dass ich dachte, okay, das ist jetzt alles so, es passiert nebenbei, weil man muss natürlich sich im Klaren sein, wenn man so einen Laden aufzieht, so einen kleinen Laden, dann ist man natürlich nicht nur Headchef in der Küche, sondern ist man auf einmal auch Sales Manager, man ist auf einmal HR-Chef, gut, Social Media und sowas, das habe ich alles schon nebenbei gemacht, immer schon selber, mache ich nach wie vor, habe ich immer gemacht, werde ich auch weiterhin tun. Aber natürlich gibt's, man ist Hausmeister, man ist wie gesagt Personalchef, man ist Mädchen für alles und letztendlich ist das Restaurant trägt meinen Namen. Persönlicher kann es nicht sein. Insofern fühle ich mich natürlich auch für alles verantwortlich, was da passiert. Und wenn man sich vielen vielen Bereichen annimmt, dann ist der Tag ganz schnell vorbei, die 24 Stunden, die man dann hat. Aber unterschätzt habe ich es nicht, würde ich nicht sagen. Nee.
Ja, ich meine, du hast ja auch tatsächlich, glaube ich, so viel Erfahrung ja schon mitgenommen in erstens mal aus verschiedensten Betrieben und zweitens auch jahrelang als Küchenchef, sodass du auch gesehen hast, was es alles braucht, um ein Restaurant zu führen, jetzt jenseits der operativen Küchenkreativität. Du hast davor ja auch ein Pop-up gehabt. War das so ein bisschen der Plan, auch diese Übergangsphase durch ein Pop-up ein wenig sanfter zu gestalten, damit du da ein bisschen reinkommst, so?
Könnte man im Nachhinein so beschreiben. Ich muss aber ganz ehrlich zu dir sein, das war um das vorwegzunehmen, dieses Pop-up-Restaurant war ein Sechser im Lotto. Muss man ganz ehrlich sagen.
Warum? Es
ist weil diese Location, dieses ganze Refugium, was da einfach zur Verfügung stand, mit Sicherheit nicht nur einzigartig in Deutschland, sondern hundertprozentig einzigartig auf der Welt ist. Da bin ich ganz fest überzeugt.
Ja.
Also wirklich diese fast schon kitschige Schlosspark-Romantik mit paddelnden Schwänen im Kanal. Vor diesem Schloss.
Das war ja die Nymphenburger Porzellanmanufaktur, nur kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Genau, das war die Nymphenburger Porzellanmanufaktur, eingebettet in dieses wirklich malerisch, kitschig schöne Schloss Nymphenburg, mit all seinen tollen Facetten und Reizen, dieser unglaublich ausladende, tolle Schlosspark. Also du kommst da wirklich rein und bist in einer anderen Welt. Das ist wirklich, wirklich eine andere Welt gewesen. Und dann ist das Restaurant eingebettet gewesen in die sogenannte Schleif. Das ist aus früherer Zeit natürlich ein Raum gewesen, wo dieses Porzellan verarbeitet wurde. Letztendlich aber Mitarbeiterkantine der Damen und Herren, die da in Nymphenburg angestellt sind. Und ich hatte halt die Ehre und die Freude, da kochen zu dürfen. Und was man da halt geboten bekommen hat, ist einzigartig insofern, dass man natürlich eine tolle Küche hatte mit meinem Team und mir. Und wir haben einen tollen Service gemacht und hatten schöne Weine auf der Karte. Das war aber, wie gesagt, auf diesem Gelände dieses Schlosses und ausschließlich auf diesem wunderschönen Porzellan. So, und das gibt sicherlich nirgendwo mehr auf der Welt. Das war wirklich eine tolle Sache. Und warum war es ein Glücksfall? Warum war es ein Sechser im Lotto? Weil, und das gebe ich gerne zu, sich dieser Umbau, dieser Auf- und Umbau des Restaurants derartig in die Länge gezogen hat, dass ich es selber nicht für möglich gehalten habe. Also du hast vorhin eingangs gesagt, ich bin im Sommer 21 ausgeschieden, habe da meinen Arbeitsplatz verlassen, um eben das neue Kapitel aufzuschlagen und habe dann gedacht, ich fange spätestens, aber wirklich allerspätestens im Mai 2022 an. So, also wir haben jetzt, das hat sich extrem hingezogen. Im Mai 2022, das war für mich absolute Deadline und das war gar nicht so einfach. Du kannst dir vorstellen, man muss ein Team rekrutieren, man muss natürlich alles irgendwie hochfahren. Da geht es um Banalitäten wie ein Abfallunternehmen, wie Logistikpartner, du musst Verträge abschließen, Strom, Wasser, Heizung. Du musst natürlich den Umbau koordinieren und so weiter. Und das kostet auch alles Geld, keine Frage.
Ja.
Und deswegen und kann Zeit, ich rückblickend und Zeit und Zeit und Zeit und viel Mühe. Und das muss ich sagen, das war eine anstrengende, zehrende Zeit. Jetzt den Laden aufzuhaben, das ist Freude. Ich fahre da nie hin, ohne dass ich mich total freue auf den Laden, auf die Gäste, auf meine Kollegen.
Ja.
Und dieser Prozess dorthin, das Ganze hochzuziehen, diese vielen, vielen E-Mails am Tag, die einfach nur anstrengend und zerrend waren, viele Meetings, viele Gespräche, und dann hast du ganz, ganz oft, wer schon mal gebaut hat, der weiß das, du hast ganz lange nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass irgendwas vorweggeht, dass irgendwas vorangeht.
Ja.
Also ich bin da jeden Tag hingefahren und dachte, hier passiert nichts, gar nichts, es geht nicht weiter. Und das ist natürlich ein Trugschluss, weil am Anfang werden diese ganzen Sachen verbaut und eingebaut, die hinterher kein Mensch mehr sieht. Diese kompletten Lüftungskanäle, Heizungsleitungen. Wir haben ja alles neu gemacht. Wir sind ja nicht in ein bestehendes Restaurant und haben ein bisschen Facelift gemacht und eine neue Küche eingebaut. Wir haben ja komplett alles rausgerissen und alles wieder reingemacht.
Also das wurde alles tatsächlich neu gebaut, from the
Komplett.
scratch.
Also absolut. Von
Ja.
die kompletten Grundmauern rausgeschlagen, also außer das, was natürlich tragend ist, aber wir haben alles neu gemacht.
Ja.
Und dann geht erstmal ganz, ganz, ganz viel Zeit ins Land, wo du keinen Fortschritt siehst. Und das war sehr deprimierend für mich und das war sehr, 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 sehr aufregend. Und dann musst du dir vorstellen, wie gesagt, Baumeetings, E-Mails ohne Ende, ständig auf dieser Baustelle, aber abends immer Service in Nymphenburg.
Ja.
Was aber Gold wert war,
Wahnsinn,
weil
ja.
das hat auch wirklich ein bisschen Geld eingeschwemmt, natürlich, was logischerweise sofort in den Umbau wieder reinfloss und natürlich in die Mitarbeiter, die ja auch bezahlt werden wollen und müssen, ist ja ganz klar. Aber das war Gold wert, um da einfach ein bisschen Cashflow zu haben. Ganz
Ja,
einfach.
ja. War dein Investor, ist dein Investor an Bord oder ist das alles mit Eigenmitteln
Ja, mit
aus dem Boden gestampft?
Eigenmitteln, die ich mir selber besorgt habe. Also, um es
Ja.
vorwegzunehmen, ich bin tatsächlich alleiniger Gesellschafter der JH Gastronomie GmbH, meiner Firma. Ich mache das, das kann ich wirklich mit voller Stolz sagen, ohne irgendwelche Unterstützer. Ich habe tolle Partner, ich habe auch eine tolle Familie, die mich unterstützt. Ich habe sicherlich, also das ist kein Geheimnis, es gibt einen zünftigen Bankkredit zu bedienen
Ja,
und
ohne
es
geht's
gibt,
nicht. Ja.
ohne geht's
Dafür
nicht. Also
sind
wer,
Investitionen und Kredite ja da.
ganz
Ja.
genau. Aber ich sage auch immer, weißt du, Geld geliehen bekommen, sei es dann vielleicht auch auf einem privaten Darlehen, ist was anderes als Geld geschenkt bekommen. Und insofern, ich habe keine Teilhabe, ich habe keine Menschen, die daran partizipieren, denen ich irgendwas vorlegen muss. Und das war ja letztendlich auch Grund für diese Veränderung, dass ich eben die Gastronomie, das Restaurant, letztendlich auch das Restaurant Jan, wir hatten es eben schon gesagt, persönlicher geht es nicht, genau so machen kann, wie ich mir das vorstelle. Und das geht meiner
Ja.
Meinung nach nicht im Angestelltenverhältnis oder wenn man irgendwem in irgendwelchen anderen Bereichen ja, was schuldig ist, sei es
Ja.
auch irgendwelche
Ja,
Statements,
klar.
irgendwelche Meetings, irgendwelche Rechtfertigungen. Ich mache das so, wie ich es machen möchte und das läuft bisher auch ganz gut und ich bin
Ja.
extrem happy, dass das so ist.
Ja. Du bist auch happy, hast du mir in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, dass du einen Paco-Chat hast. Wir sprechen auch ein wenig über Paco-Chat, das war ja so vereinbart. Kannst du mir ein wenig erzählen, was da die Rolle deines Paco-Chats in deiner Küche ist, und auch ein wenig die Relevanz da hervorheben, weil du hast mir auch vorhin gesagt, es ist wirklich ein extrem wichtiges Stück in deiner Küche.
Ja, absolut. Also der Paco-Jet ist großartig und das kann ich wirklich frei von der Leber sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, und ich glaube, da werden mir jetzt ganz viele Kollegen recht geben, dass eine Küche, wenn man sie so ausrichtet, wie wir das tun, funktioniert ohne ein Gerät oder ohne den Paco-Jet. Weil der Paco-Jet, das ist auch, glaube ich, ein wirkliches Unikat, dass der Paco-Jet an sich ein Unikat ist. Also das heißt, es gibt von allen möglichen Geräten, gibt es, sobald das irgendwie etabliert am Markt ist, ein Konkurrenz, Gerät, Maschine. Ja, es gibt wirklich zu jeder Aufschirmmaschine gibt es Alternativen, zu jedem Vakuumierer, zu jeder Küchenmaschine, zu jeden Dehydratoren, Rotationsverdampfern. Aber Pacojet, mir ist bekannt, dass es nur diesen Pacojet gibt und das ist einfach ein Marktführer, natürlich allein aufgrund des Alleinstellungsmerkmals. Und wie du
Ja.
sagst, der Pacojet ist nicht wegzudenken bei uns. Ein Pacojet mixt ultra fein gefrorene Dinge und da kommen wir dann dazu, was bei mir einfach natürlich zu 99% im Einsatz ist, ist nämlich das Mixen beziehungsweise das Zubereiten von Sorbets und von Eiscreme. Ja, und das ist, glaube ich, das muss man ganz ehrlich sagen, wofür der Pacojet steht. Man kann da noch viele, viele andere Dinge mitmachen. Du kannst da drin Sahne schlagen, du kannst da drin Milchshakes produzieren, du kannst da drin Suppen machen, du kannst da drin Kräuter hacken, du kannst auch Fleisch hacken, du kannst Farsen machen, benutzen wir auch viel, ja, für Geflügel
Für
oder für
Phasen auch benutzt du
Fischfarsen,
den
ganz,
Paco-Chat?
es gibt's keine Alternative dafür. Früher, ich kann mich erinnern, in meiner Ausbildung, wenngleich wir einen Pacojet hatten, das erste Modell, das war damals extrem einzigartig, weil das wirklich noch nicht so viele Menschen hatten, viele Betriebe.
Ja.
Aber ich kenne es noch so, dass man das Fleisch halt gekuttert hat mit Eiswürfeln, damit es nicht zu warm wurde und dann mühselig durch ein Mikrosieb durchgestrichen hat. Das war eine unglaubliche Arbeit. Und Pacojet, da machst du dann Rezept da rein, lässt das zweimal durch, dann ist es perfekt. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, ehrlich gesagt, Pacojet für mich steht immer für Eiscreme.
Ja,
Und dann ist
ja.
das, du kannst es dir vorstellen, ja, du, das ist das Eis, ist dann, wenn bei uns die ersten Desserts abgerufen werden, mittags so halb zwei, zwei, ja, 13:30, 14 Uhr bis 14:30, sage ich jetzt mal, und abends dementsprechend 21:30, 22 Uhr, 22:30, der Laden ist voll. Wenn dann ein Pacojet defekt wäre, dann hast du ein Problem, weil dann kannst du kein Eis servieren.
Dann hast du ein riesiges
Und
Problem, ja.
das kann wirklich in die Hose gehen,
Das würdest du jetzt auch nicht mit ein, zwei Mitarbeitern, die du dann extra freischaufeln würdest für Dessert-Power reinbekommen. Das wird wahrscheinlich gar nichts bringen, oder?
nee, keine Chance. Also deswegen, du kannst die Küche nur anders ausrichten. Das habe ich ja gesagt, ja. Wenn du eine Küche ausrichtest, so wenn du eine Küche, dann, wenn dein Konzept in der Küche so ist wie das unsere zum Beispiel, dann brauchst du ein Pacojet. Wenn ich vorher sage, ich mache das nicht, ich drehe mein Eis komplett in der Eismaschine ab, kann man machen, ist ein anderer Weg, ist aber bei mir nicht der Fall. Ja, das ist ja der Vorteil zum Beispiel auch von Lagerhaltung. Ich habe diese Dosen, die sind unglaublich, unglaublich gut zu organisieren. Die kannst du schön sauber irgendwo einlagern und dann hast du da eine ganz saubere Lagerhaltung auch, ja. Und hast natürlich da auch einen Überblick, was habe ich denn im Bestand?
Ja,
1,4 Liter Vanilleeis. Ja, 750 Gramm Erdbeersorbet und so weiter und kannst da einfach sauber mit arbeiten. Man kann das
ja.
sicherlich anders machen, wenn du dich aber dafür entschieden hast und ich bin überzeugt von dem System, dann bist du aber auch auf das Gerät angewiesen, das muss man sagen.
Ja. Hast du jetzt auch diesen neuen, den PacoJet 4, dieses neueste Modell? Bestehen da große Unterschiede zu den Vorgängermodellen? Und wenn ja, kennst du sie?
Also ich sage mal Gott sei Dank nein, besteht nicht,
Ja.
weil letztendlich ist der Pacojet und das Gerät kann das, was die Vorgänger auch können oder konnten. Man muss sagen, was mich natürlich sofort begeistert an dem Pacojet 4 ist dieses wirklich sehr, sehr edle, schicke Design. Er ist ein bisschen kleiner irgendwie, habe ich das Gefühl. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Ich habe es jetzt nicht nachgemessen, ich kenne auch die Maße nicht. Ich finde nur, er wirkt durch das vielleicht das ein bisschen modernere Design einfach ein bisschen kompakter, ein bisschen schöner, ein bisschen eleganter.
Ja.
Und was er kann, ist auf jeden Fall, jetzt habe ich gerade meine Vorzüge von Verarbeiten von Eis genannt. Der hat diese Jet-Funktion und das ist wirklich einzigartig. Zucker und fettreiche Massen, also prädestiniert für Eiscreme, sind in einer unfassbaren Geschwindigkeit, nämlich in 90 Sekunden fertig durchgelassen. Das
Ah, Wahnsinn.
alles
Ja.
fast geräuschlos ist wirklich die, finde ich, eine der nennenswertesten neuen Eigenschaften, die der PacoJet 4 mitbringt gegenüber seinen kleinen Brüdern, sage ich mal.
Ist schon faszinierend, weil du bist ja für eine sehr, also technisch unglaublich versierte und raffinierte Küche bekannt. Dir liegt aber schon auch was am klassischen Handwerk. Ich glaube mich zu erinnern, korrigiere mich bitte, falls ich das falsch in Erinnerung habe, dass du kein wirklicher Verfechter von Sous Vide bist. Stimmt das? Habe ich das?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin kein Verfechter von Sous Vide Garmethoden, die hinterher so naja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also beispielsweise, wir infundieren Kräuteröle, machen das im Sous Vide Becken. Wir pickeln Gemüse, machen das im Sous Vide Becken. Wir garen zurzeit einen Fisch, indem ich ein Metallgefäß mit einer aromatisierten Butter fülle und das aufsetze auf die Wasseroberfläche des Sous Vide Beckens und dadurch kann ich generieren, dass die Butter, dass dieses Fett, diese Butter diese aromatisierte, immer die gleiche Temperatur hat. Das ist natürlich so, als wenn ich jetzt einen Beutel ins Wasser schmeiße und da einen Fisch drin hätte. Weil mir das aber nicht gefällt, konfiere ich quasi bei aber einer unglaublich genauen Temperatur. Also ich schätze dieses Gerät schon. Ich bin nur kein Freund von in Kalbsfilet reinschmeißen, rausnehmen, nachbraten, aufschneiden, auf den Teller legen. Das mache ich nicht. Für mich ist das keine optimale Garmethode für Fisch und Fleisch, aber eben für Langzeitgaren, wie zum Beispiel verschiedene Gemüse, aromatisierte Öle bei ganz, ganz winziger Temperatur oder eben so, um etwas anderes auf einer konstanten Temperatur zu halten, finde ich schon sinnvoll. Aber ja, du hast recht, ich bin kein Freund von dieser Garmethode.
Dieser Zusammenhang zwischen Kochhandwerk und Technik, das scheint schon so, als hättest du dir darüber schon sehr viel Gedanken gemacht und als hättest du auch sehr viel gefestigte Herangehensweisen an diesem Thema oder zu diesem Thema. Ist das schon in deiner Zeit bei Sven Elverfeld im Aqua passiert oder erst im Zuge deiner Tätigkeit als Küchenchef im Atelier, wo du wirklich auch so ja gezwungen warst, schon deinen sehr eigenen Stil zu finden?
Ja, interessante Frage. Also sicherlich ist das ein Prozess, der nie aufhört, ja, dass man einfach seine Küche hinterfragt und dass man einfach arbeitet an seiner Stilistik und an seiner Signatur, seines. Ich bin da immer dabei, mein eigenes Profil zu schärfen. Ich möchte ja immer klarer werden in dem, was ich selber bin. Jetzt muss man sagen, Sven Elverfeld, ein großartiger Küchenchef, toller Koch, aber natürlich auch ein sehr, sehr enger Freund von mir, hat damals wesentlich technischer gekocht, muss man ganz ehrlich sagen, als ich es heute tue. Also ich bin 2007 zu Sven Elverfeld gekommen. Das war wirklich eine unfassbar spannende Zeit, weil das für ihn auch so ein Umbruch war. Sven Elverfeld ist ja ein Dieter-Müller-Schüler und hat immer relativ, wenn man die beiden Bücher beispielsweise vergleicht, das erste Kochbuch von Sven Elverfeld, wo er gerade angefangen hat im Restaurant Aqua, was dann auch noch ziemlich viel Kolorit von Ritz-Carlton hatte. Das war so ein Autostadt-Ritz-Carlton-Buch, aber natürlich über die Küche von Sven Elverfeld. Das ist so grundlegend anders als das, was wir dann auch gemeinsam gemacht haben, oder ich durfte da mitwirken. Wir haben da einfach, das war für mich die goldrichtige Zeit, in dieses Team und in dieses Restaurant einzustoßen, weil, wie gesagt, er selber war als Koch ziemlich im Wandel.
Ja.
Dann darf man nicht vergessen, 2007, 2008, 2009, 2009 hat er dann den dritten Stern gekriegt, oder wir. Das war natürlich eine Zeit, wo auch Restaurants wie die Spanier, also ein El Bulli, ein Celler de Can Roca, die ganzen Restaurants, diese ganzen progressiven, modernen, arbeitenden Restaurants, vorzugsweise in Spanien, die waren da gerade so auf dem absoluten Oberhype.
Ja, ja.
Und wir haben dann damals im Aqua gekocht mit technischen Hilfsmitteln wie ein Rotationsverdampfer und ja klar, Sous-Vide-Becken, logisch, das ist natürlich auch überhaupt nichts Neues mehr. Aber früher war das einfach so eins der ersten Geräte. Ja. Und das war nicht so selbstverständlich, dass man sowas hatte. Deswegen sage ich, es war damals viel, viel technischer, als ich es jetzt habe. Ich habe keinen Rotationsverdampfer. Ich benutze keinen Stickstoff. Alles nicht, weil ich das nicht toll finde, sondern weil das einfach für mich nicht in mein Konzept passt zurzeit. Ich bin ja jemand, der immer sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Mhm. Aber es ist aktuell einfach nicht Teil meiner Küchenphilosophie. Und deswegen kann ich sagen, ich bin von meinem Setup, von meinem Mindset als Koch, natürlich auch von meinen Skills, die man ja auch erweitert und auch verbessert. Man sagt ja nicht umsonst, Übung macht den Meister. Man wird ja in dem, was man macht, auch immer besser, umso länger man es macht und umso intensiver man sich mit etwas beschäftigt, ja. Mhm. Aber ich bin fortschrittlicher von mir aus im Kopf, als ich es früher war. Ich bin aber weniger technisch, das würde ich sagen.
Ja. Ja, technisch im Sinne von technologisch, aber technisch versiert wahrscheinlich mit jedem Tag mehr, so wie ich dich einschätze.
Weil, ja, mit Sicherheit.
Ja.
Ne? Ja. Das ist eine interessante Frage, ist auch schön, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube tatsächlich, man kann es resümieren, dass es natürlich schon hochtechnisch ist. Ich meine, bei uns, wir überlassen nichts dem Zufall, es hat alles einen Sinn, auch diese komplette Logistik in der Küche, dieser ganze Aufbau. Und wir sind da sehr, sehr penibel und pedantisch, ja. Und das ist vielleicht auch eine technische Geschichte. Aber am Ende des Tages lege ich halt Wert auf Kochen, ja. Und bei mir wird ein Geflügel an der Karkasse gebraten, bei mir wird ein Fisch in der Pfanne gebraten oder pochiert oder eben wie in dieser Butter konfiert. Aber bei uns gibt's Garmethoden, ja. Von braten, backen, frittieren, kochen. dämpfen und eben nicht nur von Beutel ins Wasser und Abfahrt.
Ja, ich habe was Ähnliches gehört vor ein paar Wochen von einem französischen Koch, der in der Loire, der gesagt hat, er hat das Gefühl, die sogenannten Cuisson authentique, also die authentischen Garmethoden, sind mittlerweile wieder mehr im Kommen, wo ich mich auch frage, ist generell dieser sehr übertechnologisierte Hype von Küche auch langsam wieder am Abflachen. Zumindest wäre das, was du gesagt hast, würde auch darauf schließen lassen.
Ja, jetzt da kommt aber ein ganz großer Punkt zum Tragen. Es kann einfach auch nicht mehr jeder. Also zweifelsohne ist es ein großes Stück im Ganzen zu braten, zu grillen oder zu backen schwieriger als eine ausgelöste Taubenbrust für 7,5 Minuten ins warme Wasser zu legen. Das ist einfach ein grundlegender Unterschied. Also das eine ist, ich möchte das nicht schmälern, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber jeder muss sich ja mit seinem Tun auseinandersetzen. Und ich bin ziemlich reflektiert und ich bin ziemlich analytisch auch mir selbst gegenüber. Und wenn ich dann mich hinsetze und sage, wo sehe ich denn meine Küche jetzt? Wo sehe ich meine Küche denn in 5 oder in 10 Jahren? Wo stand ich denn vor 10 Jahren? Wo stand ich vor 12 Jahren, vor 15, vor 5 Jahren? Ich mache das jetzt auch schon ein paar Tage. Dann muss man sich sagen, wo will man hingehen? Ich finde, kommt nichts anderes in Frage, wenn ich jetzt beim Beispiel Taube bleibe. Ich würde nie wieder eine Taube anders garen als mit Haut auf den Knochen, nämlich auf der Karkasse in dem Fall, und dann wirklich hinterher in schaumiger, aromatisierter Butter nachgebraten. Vorher war es im Backofen und hinterher wird es mit scharfer Hitze angebraten. Für mich, ich sage nicht, dass das der heilige Gral ist, aber für mich habe ich entschieden, dass ich das so machen möchte, weil mir persönlich das auch am allermeisten schmeckt. Und das am Ende des Tages finde ich schon diffiziler und schwieriger als, wie gesagt, eine ausgelöste Brust von der Haut befreit mit einem Tropfen Olivenöl im Vakuumierbeutel für Zeit X bei Temperatur X gar zu ziehen, dann einmal durch die lauwarme Pfanne zu ziehen, Salz, Pfeffer drauf zu machen und dann zu sagen, das ist jetzt eine perfekte Taubenbrust. Könnte man so sehen, ist nicht mein Ansatzpunkt.
Ja, klingt auch sehr nachvollziehbar und authentisch, wenn du das so sagst. War eigentlich für dich von Anfang an klar, dass du zurück jetzt auf den Paco-Chat zu sprechen kommend einen Paco-Chat haben wirst im Jahren, oder war das eher so im Zuge der Ausarbeitung, dass du dir gedacht hast, okay, Paco-Chat könnte ganz gut passen?
Ja, also Paco-Chat wird Sinn machen, war klar, aber es war auch genau klar, dass wir starten mit dem Paco-Chat. Dieses Gerät ist, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, für mich nicht aus meiner Küche wegzudenken. Zum Beispiel habe ich ein Dessert, wo zwei Eis oder zwei eisartige Komponenten drauf sind, einmal ein Creme-Eis, einmal ein Sorbet. Das ist schon zweimal etwas, was mit Hilfe des Paco-Jets dann abends zumindest zubereitet oder aufbereitet wird. Ich habe aber auch eine Add-on-Speisekarte, so eine Signature-Speisekarte. Du hast ja vorhin auf meine Liebe zur klassischen Küche auch angespielt. Ich habe da eine Tourte de Pigeon, was ganz, ganz klassisches, eine tolle Schweinerei mit jede Menge buttrigen, knisternden, leckeren, filigranen Teig. Taube ist dabei, ein bisschen Entenleber, ein bisschen schwarzer Trüffel und etwas Farce, die dann aber auch mit Hilfe des Paco-Jets, und da haben wir wieder die Brücke gebaut, durchgelassen wird. Und für mich ist das einfach alternativlos. Also das war klar, dass der Paco-Jet auf jeden Fall mit an Bord ist.
Ja. Und diese Tourte de Pigeon ist im Hauptspeisensegment oder eher als Vorspeise wird sie?
Nee, das ist ein warmes Gericht. Also es ist anders als die Pastete, wird die heiß aufgeschnitten. Das ist, wie gesagt, der Teig ist sehr ähnlich. Und dann ist das dieses Gebilde, was oben diesen Kamin hat, hast du schon mal gesehen, so schön ästhetisch eingeschnitten ist. Und wie gesagt, zum Ganzen ist das Taube mit Entenleber, Trüffel. Und das Ganze wird dann mit einer Farce aus Schwein umhüllt. Oder auf Geflügel und mit ein bisschen anteilig noch Schwein. Ja, und dann wird das in Spitzkohlblatt eingewickelt und eben dann in diesen Teig gegart und gebacken. Köstlich, sage ich dir. Ja. Sehr köstlich.
Ja, also mir als jemand, der dem der Fleischgerichten nicht abgeneigt ist, läuft das Wasser schon die ganze Zeit im Mund zusammen während unseres Gesprächs. Ist eigentlich der ganze Hype um die vegetarische Küche, wie siehst du den? Ist das Thema auch so, was Menüelaborationen angeht? Oder ist das Teil von deinem, ich schaue nicht zu sehr nach links und auch nicht zu sehr nach rechts, weil sonst verliere ich mein scharfes Profil?
Ja, das tue ich. Ich schaue nicht zu viel nach links und schaue nicht zu viel nach rechts, um mein scharfes Profil nicht zu verlieren oder um es weiter zu schärfen. Aber ich bin auch nicht töricht oder dumm und interessiere mich durchaus für das, was abgeht. Und wer sich der vegetarischen Küche verschließt, der ist einfach nicht zeitgemäß, muss man sagen. Also ich habe da einen riesen Respekt vor tollen Kollegen und Kolleginnen, die dieses Thema auf ein Level hieven oder ziehen. Was heißt hieven? Das klingt so mühselig. Das meine ich damit gar nicht, weil Gemüse ist extrem spannend und im Zweifel viel interessanter. Ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist Bedarf einer größeren Kreativleistung, meiner Meinung nach, und einer größeren, mehr Gedankeninput in eine Speise ohne tierisches Protein als eben mit. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ist das viel fordernder. Ich finde das auch großartig. Jetzt fragt man sich natürlich, warum macht er das denn nicht? Weil ich persönlich finde, ich sage jetzt nicht, dass ich das übermorgen ändere oder nächste Woche. Ich schließe es aber auch nicht aus. Weil ich finde das einfach ein spannendes Thema. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Wir können uns davon nicht verschließen. Wir essen viel zu viel Fleisch. Wir essen viel zu viel Fisch. Man muss einfach schauen, dass Leute, muss man ganz ehrlich sagen, auch mit meiner Strahlkraft, die ich ja als Küchenchef oder auch als jemand, der bei Social Media relativ aktiv ist, besitze, dass man da einfach auch einen Footstep generiert und sagt, wir können und sollten uns davon nicht verschließen. Ich muss ganz ehrlich sagen, vegane Küche erschließt sich mir nicht so. Ich finde es schon toll oder ich möchte nicht auf Honig, auf Butter, auf Käse verzichten müssen, vorausgesetzt man weiß natürlich immer, wo es herkommt. Gerade in der Milchindustrie wird ja unglaublich viel Schindluder getrieben. Aber wie gesagt, ich finde vegetarische Küche großartig. Ich habe einen riesen Respekt vor Kollegen und Kolleginnen, die das ganz toll machen, spannende Gerichte daraus entwickeln und wirklich tolle Menüs kreieren. Ich bin ganz ehrlich, dass ich einfach noch nicht so weit bin und es aber zurzeit auch gar nicht sein möchte, weil ich das schon schätze, ein tolles Stück Fleisch oder einen toll gebratenen Fisch, ein Krustentier, einen gedämpften Süßwasserfisch aus tollen Gewässern hier um die Ecke. Das ist, finde ich, auch alles vertretbar. Ja, also man muss immer schauen, wo bezieht man die Produkte? Was habe ich denn da auf dem Teller, auf dem Schneidebrett vorher? Und ich kann sagen, dass ich meine Produzenten kenne, meine Produzentenwege, dass ich meine Lebensmittel kenne, die ich bestelle. Ja. Wir haben gerade Schweinefleisch, das kommt aus der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Das ist ein wunderbares Stück Fleisch. Und das hätte es sicherlich vor ein paar Jahren auch noch nicht gegeben. Also bei mir gibt es im Moment Spanferkel als Hauptgang. Ja, also dass Schweinefleisch in diese Art von Gastronomie Einzug gehalten hat, das ist sicherlich nicht neu. Und das ist auch Leuten wie dem sehr, sehr geschätzten Kollegen Joachim Wissler zum Beispiel zu verdanken, der das ja schon vor zig Jahren gemacht hat. Ein Schweinekinn oder ein Schweineschnäuzchen auch. Ja. Also das ist ja, früher war man ja, hieß es ja immer, das ist zu profan, zu einfach. Aber ich habe ja schon immer auch den Ansatz vertreten, dass es keine billigen oder minderwertigen Lebensmittel gibt oder Tiere, sondern dass die höchstens billig oder minderwertig aufgezogen wurden, ja, weil sie eben billig und minderwertig gefüttert wurden oder so weiter, ja. Und wie gesagt, das Ferkel ist ein Beispiel. Dann ist eine wunderbare Forelle aus dem Schliersee von meinem Freund Lukas Müller ist ein anderes Beispiel. Ich finde schon, dass man darauf nicht verzichten muss, auf Fisch oder Fleisch, dass man aber auch nicht darauf verzichten kann, sich genau zu informieren, wo das alles herkommt, wie das aufgezogen ist. Und wenn man das macht, dann kann ich das für mich, kann das vertreten. Aber ich finde, vegetarisch ist ganz, ganz wichtig. Es wird immer mehr werden, es wird immer wichtiger werden. Und wer sich davor verschließt oder sagt, das ist alles ein Schwan, der hat das einfach nicht gehört. Ja, das ist einfach falsch.
Du hast ja, wie soll ich sagen, du hast ja fast schon die Angewohnheit, auch deine Produzenten regelmäßig vor den Vorhang zu holen, auch wenn man dir so auf Social Media folgt und so. Das macht das Ganze auch nochmal unheimlich spannend. Du hast in München das oder rund um München dir auch ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut an Produzenten mit 1A-Ware von Fleisch über Käse, über Fisch, Gemüse, alles Mögliche. Wäre es eine Option gewesen, ich weiß nicht, irgendwo in Niedersachsen ein Restaurant aufzumachen und sich auf eine ganz neue, ja, Umgebung und Region auch einzulassen? Oder hast du schon ganz bewusst gesagt, also wenn ich ein Restaurant aufmache, dann in München, weil hier weiß ich einfach, ich habe mir da jahrelang mein Lieferantennetzwerk aufgebaut, das ist die Qualität, die ich halt dann halten kann.
Nee, ja und nein. Also du weißt, ich habe im Aqua lange gearbeitet, Aqua ist in Niedersachsen, ich komme gebürtig aus Niedersachsen, deswegen kenne ich natürlich die Region. Ja. Und für mich war das ein bisschen Neuland, dann nach München zu gehen. Das hatte einen einfachen Grund, nämlich diese Offerte vom Bayerischen Hof, die habe ich gerne angenommen. Ich muss aber darüber hinaus sagen auch, dass für mich zu keiner Zeit zur Disposition stand, München zu verlassen, weil ich einfach mittlerweile ein wirklich heiß, ja, ich bin einfach ein extrem dankbarer Wahlmünchner und ich bin wirklich, wirklich, wirklich verliebt in die Stadt und in die Region und in das Umland. Und deswegen stand das für mich nie zur Disposition. Ein Lieferantennetzwerk ist enorm wichtig. Das lässt sich dann aber auch wieder aufbauen. Und ich glaube auch, dass ein Lukas Müller, um jetzt den eben mal zu nennen, auch nach Niedersachsen geliefert hätte. Ja.
Ja.
Jetzt ist es halt um die Ecke. Das macht das Ganze nochmal charmanter. Aber wenn man ein bisschen auf der Suche ist, beziehungsweise wenn man ein bisschen auf die Suche geht, dann lässt sich ein Lieferantennetzwerk auch wieder aufbauen.
Ja, ja. Was ja sehr viel von sich reden gemacht hat in den letzten Wochen, war die angekündigte Schließung in 2 Jahren des Noma-Restaurants, eines der besten Restaurants der Welt, wie es so schön heißt. Du als selbstständiger Sterne-Gastronom, wenn du hörst, dass da René Redzepi sagt, ja, die Sterne-Gastronomie funktioniert betriebswirtschaftlich nicht, ist nicht nachhaltig, pipapo. Was ist denn dir da so durch den Kopf gegangen, als du es gelesen hast?
Schwieriges Thema.
Oder hast du das gar nicht auf dich bezogen? Und ich
nee, ich habe es nicht auf mich bezogen. Also ich sage deswegen schwieriges Thema, weil ich kenne den René schon relativ lange und ich war 2006 das erste Mal da essen. Also weißt du, das sind Restaurants, die haben schon immer 10-mal so viel Personal gehabt wie wir in Deutschland oder wie vielleicht auch ihr in Österreich. Das ist was ganz anderes. Ja, also ich meine, Restaurants zu betreiben, ich kenne selber einige Stagiers da, die da Praktiken gemacht haben und die durften nichts weiteres machen, als mit klitschnassen Füßen durch irgendwelche Moraste zu warten und irgendwelche Pflänzchen rauszuzupfen. Und wenn sie dann wieder im Restaurant waren, dann haben sie davon nochmal die inneren Triebe abgemacht und dann der nächste hat nur Pinienkerne gesextelt oder so weiter, den ganzen Tag über. Also das sind alles Sachen, die haben ein anderes Konzept. Und ja, ich bewundere dieses Konstrukt Noma, weil ich finde das einfach auch toll. Und natürlich hat der René extrem viel getan für die Branche, einfach weil er sich ja auch wie kein anderer Koch, finde ich, immer wieder neu erfindet. Dann macht er auf einmal ein Pop-up in Kyoto und mit den Produkten dort, dann macht er diese Mexiko-Geschichte, die im Lockdown gemacht haben und so weiter. Es ist unfassbar, dass dieser Mensch eine schier endlose Kreativität und einen schier endlosen Schaffensdrang verspürt, scheinbar. Dass er jetzt sagt, das rechnet sich alles nicht, wir hören in 2 Jahren auf, das generiert zumindest mal, und das sage ich jetzt bewusst mit einem kleinen Augenzwinkern, das generiert zumindest mal, dass die nächsten 2 Jahre das Ding noch ausgebuchter ist, als es eh schon ist. Zum Thema Profit und zum Thema, das lohnt sich nicht. Und ich kann dir nur sagen, als selbstständiger Geschäftsmann, der ich ja dann auch bin mit so einem Laden, es geht schon irgendwie. Aber man muss sagen, natürlich muss man, du, es ist auch entscheidend, was da für Weine in den Abend getrunken werden. Mein Menü kostet jeden Abend das Gleiche. Ja, und wenn jemand sagt, okay, ich möchte die Tour de Pigeon noch drauf haben, dann ist das ein schönes Gimmick und dann ist das zweifelsohne. Das ist eine Rechenaufgabe, ich bin ja nicht blöd. Dann ist das natürlich ein Zusatz, ein Upselling und dann ist das natürlich ein aufgepumpter Menüpreis in dem Moment.
Ja.
Aber der Profit, den machst du doch mit den Getränken. Das Menü immer kostet jeden, es ist immer schon so gewesen. Und deswegen, und ganz ehrlich, ich muss auch wirklich sagen, da könnte ich mich jetzt regelrecht in Rage reden, wenn dann Leute ankommen und meinen, vorher rumzudiskutieren, ja, ich bringe eine Flasche Wein mit und so weiter. Was muss ich denn da für ein Korkgeld bezahlen? Oder muss ich denn überhaupt? Oft fragen die gar nicht. Da muss ich sagen, also was glauben sie denn eigentlich? Ja, warum sollte ich denn, da weißt du, da kaufst du dir eine schöne Flasche Wein oder lässt sie dir schenken oder was und denkst dir, ich gehe jetzt mal ins nächstbeste Top-Restaurant und lass mir dazu irgendwas Leckeres kochen. Also das ist, ich finde das regelrecht frech, sowas. Weißt du, dass wenn das ein Stammgast oder ein Freund oder so sagt, du, pass auf, 1992, das ist das Geburtsjahr meiner Tochter, wir haben hier was zu feiern, ja, das Mädel hat jetzt gerade runden Geburtstag gehabt oder so, dann sage ich, komm, bring die Flasche mit, alles gut. Aber es gibt so Leute, die nutzen das aus oder wollen das ausnutzen und das ist einfach eine Unart, finde ich, ja. Das ist eine Unart. So, und insofern, es geht schon, du musst deine Kosten im Blick haben, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, Profit wird wie immer schon über die Getränke gemacht.
Ja, ja. Du hast jetzt vorhin auch ein wenig so in die Zukunft geblickt und gesagt, das Noma wird jetzt in den nächsten 2 Jahren auch dank dieser Aktion sehr gut ausgebucht sein. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du überhaupt schon dazu gekommen, so ein wenig in die Zukunft zu blicken, dir über die Zukunft Gedanken zu machen, oder ist es jetzt für das noch zu früh, weil du jetzt einfach noch so richtig drinnen bist in deinem in deiner extremen Work-Phase, die das Ganze noch da am Aufbauen ist?
Ja, ist, denke ich mal, eine Mischung auch wieder, wie vieles im Leben, aus beiden. Weißt du, aber für mich zählen mittlerweile andere Sachen. Ich möchte einfach happy sein mit dem, was ich mache, und ich möchte einfach motiviert zur Arbeit kommen. Da gehören aber ganz, ganz viele Faktoren dazu. Zweifelsohne auch der große Fakt, dass sich das alles finanziell auch rechnet. Keine Frage. Aber ich finde, es ist einfach ein Privileg zu sagen, ich habe Spaß an der Arbeit, hab Lust, mit den Menschen zu arbeiten, für andere Menschen zu arbeiten, nämlich für unsere Gäste. Und ich kann kreativ sein und habe Spaß daran und reibe mich nicht auf. Ja. Die Verantwortung trage ich mir gegenüber und die Verantwortung trage ich, finde ich, auch den Mitarbeitern gegenüber, dass ich einfach auch für ein Arbeitsumfeld sorge, wo sich die Menschen entfalten können und wohlfühlen. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, das sind jetzt mittlerweile Goals und Zustände, die ich anstrebe und die ich erreichen möchte oder halten möchte, wo ich sage, wir müssen alle irgendwie happy sein und wir geben so viel von uns. Ja. Und da muss man einfach mit sich im Reinen sein. Und mir ist das auch wichtig, dass das Team funktioniert und dass die Leute happy sind. Und du, bei uns ist auch nicht jeden Tag wirklich eitel Sonnenschein. Und eine Küche ist und wird immer ein hierarchischer Ort sein. Aber ich glaube schon, dass sich das Team gut fühlt und wohlfühlt. Und ich versuche mir Mühe zu geben, dass das so ist. Und insofern ist das einfach auch ein anstrebbarer Zustand, finde ich, der wichtig ist und den man als Chef einfach berücksichtigen muss, dass man sagt, man muss dafür sorgen, dass man sich selber und sein Umfeld, dass man sich da gut fühlt. Nur dann kann man ja auch gute Leistungen abliefern.
Ja, ich glaube nicht nur, dass das nur ein anstrebbarer Zustand ist, sondern ich glaube, wenn einem das gelingt, dann hat er wirklich schon sehr, 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 sehr viel geschafft.
Mhm, absolut.
Etwas Unglaubliches, sowas zu erreichen und dann zu sagen, ja, auch als Selbstständiger und mit dem ganzen Kram drumherum in Zeiten wie diesen einen Betrieb auch betriebswirtschaftlich nachhaltig führen zu können, mit einem Team, das auch selbst Spaß hat an der Arbeit. Also ich glaube, im Jahr 2023 sowas zu haben.
Ja, ist sicherlich immer noch nicht an der Tagesordnung und enorm wichtig.
Ja, ja. Das heißt, in nächster Zeit kann man sich einfach auch, kann man darauf vertrauen, dass du in deinen Jahren weiterhin alles gibst. Das Restaurant ist gut angelaufen, das Restaurant ist gekommen, um zu bleiben, hoffe ich, wie so viele.
Ja, ja. doch, definitiv.
Ja.
Ja, schön.
Klingt super.
Ja, also ich hoffe, dass ja, ich kann nur sagen, ich bin einfach happy und ich glaube, das hört man auch und merkt man auch, und ich freue mich über jeden, der vorbeischaut, und wie du es sagst, wir sind gekommen, um zu bleiben, das definitiv.
Ja, das sind doch schöne Abschlussworte, lieber Jan. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und danke dir wirklich sehr auch für dieses sehr tiefschürfende Gespräch. Ich glaube, wir sind ziemlich tief ins Detail gegangen, haben auch dich als Koch besser kennengelernt, freuen uns alle sehr über dein Restaurant, auch über die Zukunft dieses Restaurants. Ich darf jetzt zum Abschluss noch kurz PacoChat-related auf etwas aufmerksam machen. Es gibt die PacoChat 4 Challenge. Da wurden 3 Challenge-Teilnehmer aus unterschiedlichen Gastrobetrieben von PacoChat ausgewählt. Die bekommen für 3 Monate einen PacoChat 4 zum Testen, eben in der eigenen Küche in Zusammenhang mit ein paar Aufgaben. Am 7. März gibt es dann auch einen Trainingstag mit Jan Hartwig und am Ende dieser Challenge gewinnt einer dieser 3 Teilnehmer das Gerät. Ja, wer das sein wird, das wird dann auf der Rolling Pin Convention im Mai in Graz bekannt gegeben. Wie gesagt, 22. und 23. Mai. Es gibt noch Tickets, um sich noch eines der wenigen Early Bird Tickets zu sichern, einfach auf www.rollingpinconvention.at gehen und dort schauen, ob es noch etwas gibt. Ich hoffe es für euch. In diesem Sinne sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.